Wenn wir uns die Porta Nigra genauer anschauen, dann können wir an der West- und Ostseite einen Türeingang beobachten, der uns die ungefähre Höhe auch der Stadtmauer vorgibt. Und das sind etwa 6,10 Meter, die die Stadtmauer hoch war. Man kam dann eben direkt von der Stadtmauer auch in das Tor hinein, in die Porta Nigra. Und wenn man bedenkt, dass die Porta Nigra insgesamt über mehrere Stockwerke insgesamt 30 Meter erreicht hat, dann muss man sagen, dass allein diese repräsentative Fassade, die sich ja nach außen hin auch dem Besucher, den Besucherinnen der Stadt von Norden kommend gewährte, dass das natürlich auch dafür spricht, dass man hier ganz klar einen repräsentativen Charakter der Anlage auch gesucht hat, darzustellen architektonisch.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Stadtmuseum Trier im Rahmen der Sonderausstellung Konturen der Stadt, die noch bis Anfang April 2025 die Geschichte der Trierer Stadtbauern präsentiert. Für diese Folge springen uns dabei Kollegen von außerhalb des Stadtmuseums zur Seite. Herr Dr. Joachim Hupe und Herr Dr. Karl-Uwe Mahler erklären uns die Gründung Triers in der Zeit rund um Christi Geburt. Sie erläutern, warum die Anlage der römischen Stadtmauer eher ein Zeichen des Optimismus war, welche Details an der Porta Nigra Aufschluss über die Dimensionen der Stadtmauer lieferten und welche militärischen Bewährungsproben die Mauer standhielt und welchen eben nicht. Herr Hupe als Leiter der Außenstelle Trier der Direktion Landesarchäologie der Generaldirektion Kulturelles Erbe und Herr Mahler als Leiter der Stabsstelle Römerbauten und UNESCO-Welterbe Trier des Rheinischen Landesmuseums in Trier berichten uns zudem von archäologischen Untersuchungen und offenen Fragen zur antiken Stadtmauer Triers. In den Shownotes findet ihr neben einem Link zur Sonderausstellung im Stadtmuseum auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Dort erscheinen dann auch noch die kommenden Folgen zur Stadtmauer im Mittelalter und in der Neuzeit. Ebenso gibt es dort Hinweise, wie ihr mir Feedback zusenden könnt oder mich per PayPal oder Steady unterstützen könnt. Herr Mahler und Herr Hupe stellen sich zu Beginn der Folge wie gewohnt zunächst selbst vor und erzählen von ihrem Weg zur Beschäftigung mit der Stadtmauer des antiken Augusta Treverorum. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Dezember 2024.
Mein Name ist Karl-Uwe Mahler. Ich bin klassischer Archäologe und bin seit 2019 in Trier und als Angestellter der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und wissenschaftlicher Referent zuständig für die römischen Großbauten in Trier und im Umland, beziehungsweise dann auch konkret zum UNESCO-Welterbe in Trier.
Mein Name ist Joachim Hupe. Ich bin seit 2004 in der archäologischen Denkmalpflege erst am Rheinischen Landesmuseum und dann im Rahmen der Strukturreform der Gründung der GDKE ab 2008 als Außenstellenleiter der Landesarchäologie hier in Trier tätig. Ich bin auch von Haus aus klassischer Archäologe mit Nebenfach Ur- und Früh- und Altergeschichte.
Wir beginnen heute eine Reihe zur Trierer Stadtmauer und beginnen in der Antike. Die erste Trierer Stadtmauer war eine römische, also Herr Hupe, die erste Frage an Sie ist, wie kamen denn die Römer überhaupt nach Trier?
Die Gründung Triers ist sicherlich im Rahmen der verkehrlichen Erschließung Galliens im Zuge der Statthalterschaft des Vipsanius Agrippa zu sehen. Die Statthalterschaft fällt in die Jahre 2019 vor Christus und mit dieser verkehrlichen Erschließung ist die Anlage eines Fernhandelsstraßensystems verbunden und Trier bot eine verkehrsgünstig gelegene Furt offensichtlich, die schon in vorrömischer Zeit auch genutzt wurde, um hier einen Brückenschlag über die Mosel, also man kam von der Rhonlinie über Lyon nach Norden und überquerte dann die Mosel, um Richtung Rhein in das spätere Provinzgebiet der beiden germanischen Provinzen zu kommen. Also die verkehrsgünstig gelegene Lage. Trier ist sicherlich, ne, mit der Trierer Talweite, die eben auch entsprechenden Siedlungsraum bot, ne, als ebene Fläche, war sehr prädestiniert eigentlich für eine Stadtgründung. Es hat hier eine vorrömische Besiedlung mit treverischen Kelten gegeben, die aber keinen Vorortcharakter hat. Man muss sich hier eine lockere Besiedlung mit keltischen Gutshöfen vorstellen, die aber noch keinen Stadtcharakter hatte.
Inwiefern war denn das, was die Römer dann hier in Trier gemacht haben, eine planvolle Besiedlung? Also hat man gleich vorgehabt, eine große Stadt zu gründen, oder war das auch erstmal ein kleiner Militärstützpunkt und der dann allmählich gewachsen ist?
Der seit Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus belegte Name Triers ist Colonia Augusta Treverorum. Dort steckt eben der Kaiser Augustus drin, der von 27 vor Christus bis 14 nach Christus regierte. Und an der Namensnennung wird schon mal offenbar, dass die Gründung Triers in die Regierungszeit des Kaisers Augustus fiel. Wir haben leider kein Gründungsdatum. Wir wissen, Trier hat einen Geburtstag gefeiert, einen Gründungsgeburtstag, aber das Gründungsjahr ist nicht überliefert. Es wird gemeinhin mit dem ersten Brückenschlag über die Mosel fixiert. Wir haben ja eine Abfolge von drei Brücken über die Mosel und die früheste ist mit Jahrringhölzern dendrochronologisch von 1817 vor Christus zeitlich fixiert. Aus diesem frühen Horizont haben wir aber aus dem Trierer Stadtgebiet noch keine frühstädtischen Strukturen. Die setzen erst so 10 bis 20 Jahre später um Christi Geburt ein. Da können wir fassen, dass man in Trier großflächig eine Urbanisierung initiiert hat mit breiten Straßen, die rechtwinklig zueinander angeordnet waren. Wir haben also eine planmäßige Gründung und wir fassen dann auch eine wirkliche Aufsiedlung mit Bevölkerung, mit Wohngebäuden, die, was eben die Privatarchitektur angeht, in Lehmfachwerk errichtet waren. Wir haben also in der Zeit noch keine feste Steinbebauung für Privathäuser, die setzt erst in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus ein. Wir haben aber indirekt schon Hinweise, dass es schon Monumentalarchitektur gegeben hat, beispielsweise durch eine Inschrift, die den verstorbenen Enkeln des Augustus, Gaius und Lucius Caesar, gewidmet sind, die 2 bzw. 4 nach Christus gestorben sind und denen man zu Ehren Kenotaphe, also Gedächtnisgrabstätten, errichtet hat. Und man meint natürlich zu Recht, so ein Mausoleum, das wird nicht auf freiem Feld gestanden haben. Wir haben also um Christi Geburt bisher archäologisch den Nachweis für die Stadtgründung. Im Rahmen des Brückenbaus muss es sicherlich in der Nähe eine Brückenkopfsiedlung gegeben haben, aber wann wir wirklich den städtischen Charakter Triers fassen können, würde ich nach heutigem Stand der Forschung sagen, dass das in den Jahrzehnten um Christi Geburt ist.
Das war ja ein relativ neu erobertes Gebiet. Hat man das dann auch von Anfang an befestigt?
Also Trier ist offensichtlich in den ersten 150 Jahren nach seiner Gründung eine offene Stadt gewesen. Die keltischen Treverer haben in der Frühphase einen Aufstand gegen die römische Herrschaft begonnen. Wir wissen dort über diesen Aufstand leider aus den Quellen der römischen Schriftsteller herzlich wenig. Der wird relativ lapidar bei Cassius Dio erwähnt, einem Autor des beginnenden 3. Jahrhunderts, also mit einem Abstand von rund 250 Jahren nach dem Ereignis. Wir wissen, es hat diesen Aufstand gegeben und der wurde vom römischen Militär unter einem Präfekten Nonius Gallus relativ schnell erstickt. Und dann war die Region militärisch befriedet. Langjährige Grabungen des Rheinischen Landesmuseums unter der Leitung des ehemaligen Kollegen Dr. Hartwig Löhr auf dem Petrisberg haben die Existenz eines Militärlagers erwiesen, das sehr großflächig war, also weite Teile des Petrisberg-Plateaus einnahm und nach Berechnung von Herrn Löhr 2 Legionen hätte fassen können. Und es spricht eben durch die Datierung, wir haben also auch dort Hölzer aus Brunnen bergen können, die in die Zeit 3029 vor Christus datieren. Und es spricht vieles dafür, dass hier temporär eben eine größere Zahl römischen Militärs stationiert war, um eben diesen Aufstand zu befrieden. Aber wie gesagt, das sind noch Ereignisse, die etwa 20 Jahre vor der eigentlichen Stadtgründung Triers liegen. Aber dennoch ist es auffällig, dass eben die eigentliche Gründung dann unmittelbar unterhalb des Petrisberges dann durchgeführt wurde.
Trier war ja bei weitem nicht die einzige Stadt, die in diesem neu eroberten Gebiet gegründet wurde. Hatten die alle keine wirkliche Stadtmauer in den ersten Jahren?
Also wir wissen von Köln, das ja Militärstandort war, dass Köln bereits im späten 1. Jahrhundert eine Stadtmauer bekommen hat. Andererseits gab es in Innergallien eine Reihe von wichtigen Gründungen Reims, die in der Frühzeit auch keine Umwehrung hatten.
Also die ersten Jahre, Jahrzehnte gibt es keine Stadtmauer. Wann beginnt man denn eine zu bauen und vor allem warum?
Die Frage der Errichtung der Trierer Stadtmauer war ein lange in der Forschung diskutiertes Problem. Und der Fortschritt der Forschung war eben auch der vermehrten Grabungsaktivitäten der archäologischen Denkmalpflege dann zu verdanken, dass also immer mehr Bereiche der Stadtmauer angeschnitten werden konnten in systematischen Grabungen. Man letztendlich ein, ich sag mal, Mosaikgeflecht archäologischer Hinweise und Indizien erhalten hatte, die für eine Datierung der Anlage der Stadtmauer in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts sprachen. Herr Küppers hat diesen Zeitraum der Errichtung sogar mal noch präzisiert in die Spanne so zwischen 160 und 180 nach Christus. So, das ist grosso modo ja die Regierungszeit Kaiser Mark Aurels. Und vor einigen Jahren konnten nun ja durch eine Kooperation der Uni München unter der Leitung von Herrn Dr. Lindner und der Landesarchäologie im Rahmen einer Sondage westlich der Porta Nigra, etwa 300 Meter westlich der Porta Nigra, konnten aus den Fundamenten der Stadtmauer Bauhölzer geborgen werden, die als Verschalung für die Anlage der Fundamente der Stadtmauer notwendig waren. Wir sind dort in einem Bereich, in dem ein ehemaliger verlandeter Altarm der Mosel sich erstreckte. Und glücklicherweise waren diese Hölzer in einem dauerfeuchten Milieu. Und dort hatte sich eben die organische Substanz so gut erhalten, dass das dendrochronologische Forschungslabor unter Frau Neises-Eiden und Herrn Schepetzky wirklich eine Waldkante, also wirklich ein Fällungsdatum eines dieser Holzbohlen ermitteln konnte, die dann eine Fällungs- und Verarbeitungszeit 169-70 nach Christus erbracht haben. Das war jetzt, ist also das erste Mal, dass wir wirklich ein Jahresdatum haben. Aber es zeigt eben auch nur, dass in diesem Bereich an der Stadtmauer im Fundament gearbeitet worden ist. Wir wissen also nicht, wie lange man gearbeitet hat, wo man begonnen hat. Und deshalb kann man dieses Datum nur als näherungsweisen Datierungsanhalt für die Gesamtmaßnahme ermitteln. Die Initialzündung ist vermutlich früher anzusetzen.
Gab es denn Kriege, Krisen, Aufstände, die den Bau dieser Stadtmauer dann akut notwendig gemacht haben? Und vor allem, wie lange hat man auch noch dran dann gebaut?
Ja, das sind natürlich Fragen, wo wir als Archäologen schon sehr schnell dann an Interpretationsgrenzen kommen. Wir wissen ja nicht, mit welcher Intensität gebaut worden ist. Wir haben eine Gesamtlänge von etwa 6,4 Kilometern in der Ausdehnung des Mauerringes. In der Größe wurde ein 285 Hektar großes Stadtareal in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts erschlossen. Die Mauer greift weit aus. Sie bezog weite Bereiche, vor allem im Nordosten und im Südosten, mit ein, die bis dahin noch gar keine römerzeitliche Bebauung hatten. Das heißt, diese Stadtmauer ist auf Zuwachs, auf ein Anwachsen der Bevölkerung und auf ein Ausgreifen der städtischen Bebauung ausgelegt gewesen. Das war also ein Planungsprojekt, das meines Erachtens nicht durch eine akute Krise primär veranlasst war. Es gibt allerdings Stimmen, das muss man fairerweise sagen, die auf die allgemeine Krisenzeit unter der Regierungszeit Kaiser Mark Aurels hinweisen. Wir wissen über historische Quellen von zahlreichen Einfällen germanischer und sarmatischer Stämme, also iranischstämmiger Völkerschaften, die wir unter dem Begriff Markomannenkriege, benannt nach einem Germanenstamm, so in der Forschung titulieren. Das ist ein Konglomerat von Einfällen verschiedener Stämme, Langobarden, wie gesagt Markomannen, Jazigen, Roxolanen und weitere, die aber vor allem den mittleren Donauraum betrafen. Das sind nach unserem heutigen Wissen militärische Ereignisse. Es gab Plünderungen. Aquileia ist beispielsweise belagert worden. Weitere Städte sind erobert worden durch germanische Stämme. Aber das sind Ereignisse, die etwa, na, ich sag mal so, 800 bis 1000 Kilometer östlich und südöstlich eben des Trierer Landes. Nichtsdestotrotz hat es natürlich ein Bewusstsein gegeben, dass die Grenzsicherung eben verletzlich war. Das war also das erste Mal, dass eben die römische Grenzsicherung durchbrochen werden konnte, auch auf breiter Flur. Und natürlich hat das ein allgemeines Bedrohungsgefühl vielleicht befördert.
Da würde ich gerne noch ergänzen. Ein interessanter Aspekt im Zusammenhang mit der Frage, ob die Porta Nigra, also das Tor in der Stadtmauer und die Stadtmauer selbst, primär aus fortifikatorischen Gründen errichtet wurde oder eben auch einen ganz stark repräsentativen Charakter hat, ist der des Verhältnisses von Tor etwa zur Stadtmauer. Wenn wir uns die Porta Nigra genauer anschauen, dann können wir an der West- und Ostseite einen Türeingang beobachten, der uns die ungefähre Höhe auch der Stadtmauer vorgibt. Und das sind etwa 6,10 Meter, die Stadtmauer hoch war. Man kam dann eben direkt von der Stadtmauer auch in das Tor hinein, in die Porta Nigra. Und wenn man bedenkt, dass die Porta Nigra insgesamt über mehrere Stockwerke insgesamt 30 Meter erreicht hat, dann muss man sagen, dass allein diese repräsentative Fassade, die sich ja nach außen hin auch dem Besucher, den Besucherinnen der Stadt von Norden kommend gewährte, dass das natürlich auch dafür spricht, dass man hier ganz klar einen repräsentativen Charakter der Anlage auch gesucht hat, darzustellen architektonisch.
Also die Stadtmauer sollte nicht nur schützen, die sollte auch was hermachen.
Genau, also das lässt sich, diese Funktion, dass eben diese Stadtmauer auch als Architektur repräsentieren sollte, lässt sich vielleicht auch daran ablesen, dass die Außenseite dieser Stadtmauer dann auch nochmal in einer zusätzlichen Mauertechnik gestaltet war, in einer bestimmten Verputztechnik, die eben entsprechend auch farbige Gestaltungen der Fugen aufwies. Das lässt sich natürlich auch nur damit erklären, dass genug Zeit war, diesen Verputz anzulegen, dass also eine unmittelbare Bedrohung nicht anstand und dass man auch die Mittel hatte, das in dieser Weise umzusetzen.
Nachdem der Herr Hupe mir erzählt hatte von diesen Türen, an der man die Höhe der Stadtmauer abschätzen kann, bin ich auch mal an der Porta vorbeigelaufen, habe diese Türen gesucht. Ich hab sie jetzt nicht gefunden. Muss man dafür einen archäologischen Blick haben oder habe ich einfach nur schlecht hingeschaut?
Wenn Sie in die Porta Nigra hineingehen wollen, also im Eingangsbereich, wenn Sie dort einfach ja mal geradeaus weitergehen und nicht rechts abbiegen in die Porta Nigra selbst, dann haben Sie einen rekonstruierten Teil einer Mauer und das ist in etwa die Höhe, die auch die römische Stadtmauer hatte. Und wenn Sie dann etwas Abstand nehmen, sehen Sie im oberen Bereich noch eine Öffnung, die in die Porta Nigra hineinführt. Das ist eben dieser Türeingang. Die Tür oder das Fenster, was dort heute eingebracht ist, ist nicht römisch, aber es markiert die Stelle, wo man reinkommt. Und im Inneren können Sie auch über die Treppe nach oben steigen, ins erste Obergeschoss und passen passieren dann auf der, wenn Sie sich nach links wenden und oben blicken, diesen Türeingang.
Vielleicht haben wir ja Glück und jemand, der diesen Podcast hört, geht dann jetzt gerade genau da lang. Herr Hupe, Sie hatten in dem Vorgespräch auch das, was Sie eben beschrieben haben, als Bauerwartungsland beschrieben. Man hat also gedacht, Trier wird auf lange Sicht noch wachsen. Wie groß war denn Trier jetzt eben zur Mitte des 2. Jahrhunderts, als man ernsthaft mit dieser Stadtmauer begann? Welche Bedeutung hatte die Stadt?
Also die Stadt Augusta Treverorum avancierte im 2. Jahrhundert zu einer blühenden gallischen Wirtschaftsmetropole und bereits ab Mitte des 1. Jahrhunderts war Trier Sitz des Finanzprokurators, der losgelöst vom Provinzstatthalter über die Finanzen Galliens und aber auch der beiden germanischen Provinzen, also Ober- und Niedergermanien, die Gelder zu verwalten hatte. Er war also unmittelbar dem Kaiser unterstellt. Möglicherweise, ich sage möglicherweise Ausrufungszeichen, hatte er seinen Amtssitz auf dem Areal, wo heute die konstantinische Palastaula, die sogenannte Basilika, steht. In den Fundamenten ist ein Apsidenbau erfasst worden, der en Miniatur eigentlich dem Grundriss der Basilika entspricht und sicherlich einen Magistratssitz beinhaltete. Es ist also eine naheliegende, allerdings hypothetische Zuweisung. Der eigentliche Statthaltersitz der Provinz Gallia Belgica, also des nördlichen Galliens, lag aber in Reims, Durocortorum, seit dem 1. Jahrhundert. Man nimmt an, dass Trier irgendwann im Laufe des 2. Jahrhunderts dann aber, dass der Sitz von Reims nach Trier verlegt worden ist. Leider wissen wir nicht, wann das passiert ist. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass im Laufe des 2. Jahrhunderts eben die Stadt einen großen Aufschwung erlebte. Wir haben große Neubauvorhaben in der Stadt. Da sind also vor allem die Barbara-Thermen zu nennen. Wir erhalten ab 144 nach Christus eine neue Römerbrücke. Das ist dann die dritte Brücke über die Mosel, diejenige, deren Pfeiler heute noch erhalten sind. Weiterhin ist der Bau des Amphitheaters zu nennen und eben im Zuge dieser Baupolitik muss auch die Anlage der Stadtbefestigung gesehen werden in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts.
Wir haben die Länge gehört, 6,4 Kilometer, die Höhe 6,10. Was sind noch an wichtigen Daten zu wissen über die Trierer Stadtmauer? Wie breit war sie? Wie war sie sonst abgesichert?
Also bei der Höhe muss man noch ergänzen, diese 6,10 Meter, das ist die Höhe des Wehrganges. Wir müssen noch eine Brustwehr gedanklich ergänzen. Also die muss letztendlich einen stehenden Menschen völlig eben gedeckt haben, so dass wir doch dann auch an die 8 Meter Höhe, Gesamthöhe der Stadtmauer kommen. Die Breite ist im Fundament bis zu 4 Metern. Wir haben dann an beiden Seiten Übergang vom Fundament zum sichtbaren Mauerwerk, dann eine Einziehung auf beiden Seiten, aber es bleibt immer noch eine Breite von etwa 3 Metern, die dann auch offensichtlich ohne weitere Einziehung dann in die Höhe aufgeführt worden ist. Man hat das Steinvolumen berechnet. Man kommt etwa auf knapp 140.000 Kubikmeter Stein- und Mörtelmasse, die also in dieses immense Bauvorhaben eingeflossen sind. Zur Konstruktion ist zu sagen, wir haben im Fundamentbereich eine Gussmauertechnik. Das heißt, man hat Bruchsteinlagen im Wechsel mit Mörtelschichten schichtweise eingebracht, verdichtet und dieses Ganze in einem Schalgerüst, ne, in einer Holzverschalung eingegossen. Im Aufgehenden wechselt dann die Technik, man führt weiterhin einen Gussmauerkern auf, verblendet dann aber die Schale. Man hat bei der Wahl des Kernmauerwerks hat man natürlich keine edlen Materialien verwendet. Man hat das genommen, was am nächsten verfügbar war. Das sind in der östlichen Hälfte, also zum Petrusberg hin, sind das insbesondere Schieferbruchstein, der vor Ort eben anstand, etwas Diabas, also Grünstein. Und in der westlichen Hälfte, also der zur Mosel hingewandten Hälfte, haben wir vor allem roten Sandstein, den man bergfrisch eben leicht erreichbar eben brechen konnte. Für die Verschalung hat man einen Muschelkalkstein verwendet, der aber auch im näheren Umfeld in der Eifel ansteht. Bei der Bearbeitung dieser Schalquader hat man sehr viel Sorgfalt aufgewendet. Herr Mahler hat es schon gesagt, man hat eine Bossierung, also eine künstlerische Bearbeitung der nach außen weisenden Oberfläche angelegt und dann eine Verfugung, eine kunstvolle Verfugung, die man dann noch mit einem roten Fugenstrich verziert hat. Das war also eine Bauweise, die eben sehr auf Repräsentativität auch ausgelegt war.
Alle Informationen, die Sie uns jetzt gegeben haben, waren ja archäologische Funde. Ist irgendwo was aufgeschrieben über die antike Trierer Stadtmauer?
Ein Pionier der römischen Archäologie Triers, Hans Lehner, hat bereits 1896 einen wegweisenden Aufsatz verfasst, der seine Grabungen im Bereich der Stadtmauer zusammenfasste. Und Lehner konnte schon also vor etwa 130 Jahren eigentlich den Verlauf der Stadtmauer in seiner Gänze darstellen durch gezielte Sondagen. Man hat weiter dann kontinuierlich bei Baumaßnahmen eben Anschnitte der Stadtmauer entsprechend untersucht. Für die Datierung waren dann vor allem Grabungen von Interesse, in denen die Stadtmauer ältere Besiedlungen oder eben auch Gräberfelder schneidet. Das waren vor allem an der Südwestseite schneidet die Stadtmauer das Töpfereiviertel, was dort eben vorher schon existierte, durch. Man konnte eben über die Laufzeit der dort geborgenen Keramik eben auch schon relativ früh das Entstehungsdatum jedenfalls näherungsweise fassen. An der Nordseite sind es vor allem Grabungen im nördlichen Gräberfeld. Wir haben an der Westseite der Porta Nigra im nördlichen Altbau des romanischen Simeon-Stiftes in den 1950er Jahren und 1963 Grabungen in diesem Nordflügel gehabt, wo nachgewiesen werden konnte, unter der Leitung von Heinz Küppers, dem vormaligen Museumsdirektor, dass mit dem Bau der Stadtmauer ältere Gräber, die also ursprünglich außerhalb der Siedlungsfläche lagen, durchschnitten worden sind. Und die jüngsten Gräber datieren so in das mittlere zweite Jahrhundert nach der keramischen Analyse. Und eben mit der Errichtung der Stadtmauer wurden also alle Gräber, die oder Gräberfeldareale, die also dann im Inneren der Stadt lagen, nicht mehr weiter genutzt. Und wir haben also sowas, was der Archäologe Terminus postquem nennt, also ein Datum, nachdem eine Baumaßnahme dann eingesetzt hat. Das waren also Indizien, die für sich eben schon auf dieses jetzt eben durch die dendrochronologische Forschung erzielte Datum um 170 eben hinwiesen. Aber das erste absolute Datum verdanken wir eben jetzt den relativ rezenten Grabungen.
Ein indirektes Zeugnis aus römischer Zeit zur Stadtmauer haben wir überliefert in einer Inschrift, die sich heute in Mainz befindet. Dort wird berichtet, dass am Ende des zweiten Jahrhunderts in der Auseinandersetzung des Kaisers Septimius Severus mit seinem Widersacher auch die Stadt Trier belagert worden ist. Und man bat um Hilfe aus der Garnisonsstadt in Mainz. Die 22. Legion machte sich auf den Weg und befreite eben die Stadt von dieser Belagerung. Und dafür bedankt sich die Stadt dann auch im Anschluss durch eine Inschrift zu Ehren der 22. Legion. Und wir können dann zumindest aus dieser Inschrift heraus auch lesen, dass am Ende des zweiten Jahrhunderts, in den 90er Jahren des zweiten Jahrhunderts, eben diese Stadtmauer schon bestand. diese kriegerische Auseinandersetzung, also bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzung, mag möglicherweise auch der Grund gewesen sein, warum die Porta Nigra nie fertiggestellt wurde. Die Außenfassade der Porta Nigra mit ihrem architektonischen Schmuck ist ja nicht bis zum Ende ausgearbeitet. Das könnte ein Grund sein. Es wurden eben aber auch andere Überlegungen angeführt, also dass unter anderem vielleicht auch die Pandemie, die in der damaligen Zeit wütete, dazu führte, dass die finanziellen Mittel ausgegangen sind und man dann hier nicht weiterarbeitete. Interessant ist, dass man aber auch in der nachfolgenden Zeit das nicht nachgeholt hat, also diesen Schmuck der Porta Nigra nicht fertig ausgearbeitet hat.
Als kleine Anekdote zu dem Mainzer Stein ist vielleicht noch anzufügen, diese Weihinschrift wurde später in die Stadtmauer verbaut, die dann wirklich in einer Bedrohungssituation notdürftig angelegt worden ist in spätrömischer Zeit. Also derartige Phänomene, dass man hier Altmaterial in die Stadtmauer integrierte, können wir für Trier eben nicht fassen. Wir haben also da eine ganz andere Situation offensichtlich, als man später in Mainz hatte, dass einer direkten Bedrohung ausgesetzt war.
Herr Mahler, Sie haben jetzt schon öfters auch die Porta Nigra erwähnt und sie ist natürlich für das Trierer Stadtbild prägend. Sie ist quasi das Wahrzeichen der Stadt. Sie war aber bei weitem nicht das einzige römische Tor. Waren die anderen auch so imposant und würden wir sie auch genauso toll finden, wenn sie heute noch stehen würden?
Ja, zu der Stadtmauer gehörten natürlich auch die Befestigung in Form von Toren, großen monumentalen Toren, aber auch kleinen Türmen, die in Abständen die Stadtmauer markierten und verteidigungsfähig gemacht haben. Zu den übrigen Toren, wir haben zum Teil aufgrund der archäologischen Ausgrabungen Indizien, dass diese Tore bestanden und ähnlich monumental ausgeführt und ausgestattet waren wie die Porta Nigra. Im Süden war das die sogenannte Porta Media, im Westen die Porta Inclyta, im Südosten die Porta Alba und das Amphitheater selbst diente auch als Zugang zur Stadt. Jetzt muss man dazu sagen, bei diesen Benennungen der verschiedenen Stadttore handelt es sich um mittelalterliche Benennungen, also wie diese Tore in römischer Zeit hießen, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Im Vergleich mit anderen Toranlagen ist es wahrscheinlich, dass sie benannt waren nach den Richtungen, in denen die großen Fernstraßen gingen, also die nächsten größeren Städte. Das heißt, die Porta Nigra mag wohl das Mainzer Tor gewesen sein oder das Koblenzer Tor. Wir können das aber nicht mit Sicherheit festmachen. Von der Größe her, aufgrund der Ausgrabungsbefunde gerade im Süden, wird nahegelegt, dass es sich eben auch um ähnlich prachtvoll ausgestattete Tore gehandelt hat. Umso schöner, dass wir mit der Porta Nigra so ein gut erhaltenes Beispiel eines römischen Stadttors haben. Das macht die Porta Nigra letztlich auch so einzigartig und außergewöhnlich, dass wir hier diesen vollständigen Erhalt des Tors haben, das nördlich der Alpen am besten erhaltene Stadttor, das uns einen guten Eindruck gibt, wie das Ganze ausgesehen hat. Aus diesem Grund gehört es auch zu der UNESCO-Welterbestätte Trier. Es war eine ganz frühe Eintragung in Deutschland, bei den mittlerweile über 50 Welterbestätten in Deutschland rangiert die Welterbestätte Trier unter den ersten 10 Platzierungen, also seit 1986 gibt es diese Welterbestätte. Und das Schöne im Welterbe Trier ist, dass ganz verschiedene Lebensbereiche durch die Architekturen nahegebracht werden. Herr Huber hatte schon auf die Bautätigkeit des zweiten Jahrhunderts hingewiesen. Diese Bauten gehören auch zum UNESCO-Welterbe. Insgesamt sind es 7 römische Bauten, die für ganz verschiedene Bereiche des alltäglichen Lebens in Trier standen. Also die Porta Nigra als Teil der Stadtmauer und Stadtbefestigung, die im zweiten Jahrhundert eingerichtet wird. Das Amphitheater für den Bereich Unterhaltung. Die Barbara-Thermen als große Badeanlage. Die Römerbrücke für die Infrastruktur. Und dann haben wir natürlich die Römerbauten, auf die auch schon hingewiesen wurde, die im Zusammenhang mit der Erhebung der Stadt Trier zur Kaiserresidenz zu sehen sind, also die Konstantin-Basilika und die Kaiserthermen. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches und aus diesem Grund zählt es eben auch zum universellen Erbe der Menschheit Und die Porta Nigra ist aber darüber hinaus auch ein ganz wichtiger Identifikationsort und Punkt in Trier selbst. Das zeigt sich in der reichen Rezeptionsgeschichte. Also es gibt ja die rheinland-pfälzische 2-Euro-Prägung, wo die Porta Nigra auftaucht. Es gibt aber eine Fülle von weiteren Beispielen, wo die Porta als Logo auftaucht. Also ein ganz wichtiger Zusammenhang mit der Identität der Stadt auch, der hier zu sehen ist.
Jetzt haben Sie auch schon das Amphitheater erwähnt und das finde ich immer so was ganz Besonderes, dass die Städte, in der ja auch dann die Gladiatorenkämpfe des antiken Trier stattfanden, auch dafür genutzt wurde, da rein und raus zu gehen. Das kommt mir relativ ungewöhnlich vor. Warum hat man sich entschieden oder warum wurde das so gebaut? Warum wurde das so eingerichtet?
Ja, da stellen Sie eine Frage, die viele Forscherinnen und Forscher sich auch stellen. Das ist bisher, soweit wir sehen, im Römischen Reich eine einzigartige Lösung. Es gibt in spätantiken, notdürftig errichteten Mauerringen das Phänomen, dass man Amphitheater oft als kleine Festung, als Bastion in einen reduzierten Mauerring integriert hat. Aber das ist hier eine andere Konzeption. Wir haben hier offensichtlich eine Stadttorfunktion, die damit kombiniert worden ist. Aber ob es ein wirklich, sage ich mal, als Hauptausfalltor Richtung Straßburg genutzt wurde, das muss man schon mit einem Fragezeichen versehen, weil also wir in diesem Bereich, was die Schwellenbildung, also die Torschwellen angeht, eher Indizien haben, dass das weniger stark genutzt worden ist als andere Stadttore. Was aber ohne Zweifel ist, dass die Stadtmauer und das Amphitheater im Rahmen einer gesamten städtebaulichen Gesamtkonzeption errichtet worden ist. Die sind also in einem Zuge aufgebaut worden. Trier hat sicherlich mindestens in der späteren Antike, in konstantinischer Zeit, auch noch weitere Stadttore besessen. Man muss vor allem an der Moselfront noch mit weiteren Stadttoren rechnen, die wir aber bisher nicht lokalisieren konnten. Im Bereich der Vereinigten Hospizien, also im Nordwesten des ummauerten Stadtgebietes, haben wir ja ausgedehnte Getreidespeicher, die zum Teil heute auch noch in ein bisschen große Höhe erhalten sind. Und eine logistische Verbindung zum Moselhafen direkt westlich setzt die Existenz von weiteren, wenigstens kleineren Toren in der Spätantike voraus. Das wird nicht über das Rückentor allein abgewickelt werden, konnte nicht allein abgewickelt werden dort.
Wobei beim Tor mit der Römerbrücke ja auch die Frage ist, wie sah das Tor dort aus in dieser speziellen Situation und auch auf welcher Seite der Mosel stand es denn?
Ja, wir haben leider bisher nicht die Fundamente dieses Brückentores. Man wird in jedem Fall mit einer Befestigung auf der westlichen Moselseite rechnen müssen, um die Brücke an sich zu schützen. Aber ob das Brückentor an der Ostseite, am Ostufer der Mosel oder eben auf der Westseite gelegen hat, da gehen die Meinungen bisher auseinander. Wir können diese Frage bisher nicht seriös in die eine oder andere Richtung beantworten.
Jetzt haben wir schon viel über die Stadtmauer gesprochen. Der Sinn einer Stadtmauer ist neben dem Repräsentativen, darauf wurde hingewiesen, natürlich die konkrete Verteidigung der Stadt vor Angriffen. Wurde die Trierer Stadtmauer in der Antike getestet? Und wenn ja, wie hat sie geholfen? Konnte die Stadt geschützt werden?
Wir haben geringe Indizien, dass es in der mittleren und der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts zu Beschädigungen an der Stadtmauer kam. Man hat früher einen großen Angriff der Alamannen um 275 nach Christus in der Forschung sehr stark in den Vordergrund gerückt. Aber wir haben aus dieser Zeit keine durchgehenden Zerstörungshorizonte im Trierer Stadtgebiet. Es sieht eher so aus, dass Trier von diesem Einfall in das Römische Reich selbst nicht betroffen ist. Anders sieht es dann im 5. Jahrhundert aus, als eben Trier den Status einer Reichsmetropole verloren hat. Der kaiserliche Hofstaat hat sich zurückgezogen, erst nach Mailand und dann nach Ravenna. Einen großen Aderlass brachte dann auch die Verlegung des zentralen Verwaltungssitzes des westlichen Reiches, des Sitzes des der Prätorianerpräfektur von Trier in das sicherere Arles. Die wurde so um 400 nach Christus verlegt. Und ja, mit dieser Verlegung verlor Trier eben auch einen Großteil an der solventen senatorischen Oberschicht, die offensichtlich dann auch die Stadt zum Teil verlassen hat. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass auch im 5. Jahrhundert noch reiche Treverer, ne, der gallorömischen Oberschicht, in Trier ansässig waren. Wir wissen allerdings, dass durch die wiederholten Germaneneinfälle in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts Trier fünfmal zerstört worden ist. Diese Einfälle verbirgt oder schildert ein Kirchenschriftsteller, Salvian von Marseille, der zeitweise in Trier ansässig war. Und diese mehrmaligen Zerstörungen Triers, auch wenn sie vielleicht von Salvian literarisch übertrieben worden sind, zeigen aber, dass eben dieser sehr, sehr große Mauerring nicht mehr geeignet war, eben durch eine reduzierte Bürgerschaft eben diese Stadt noch wirkungsvoll zu schützen. Wir haben in anderen gallischen Metropolen im 5. Jahrhundert eine Reduzierung großer Stadtareale auf Kernflächen. Und in diesem Zuge hat man dann oft sehr viel kleinere, eilig errichtete Mauerringe angelegt. Wie gesagt, man hat oft gern die Amphitheater entsprechend dort mit einbezogen, weil die eben fortifikatorisch, wehrtechnisch genutzt werden konnten. Für Trier haben wir bisher keine archäologischen Hinweise, dass es so einen reduzierten Mauerring gegeben hat. Wir wissen, dass sich die Bevölkerung zeitweise im Angesicht germanischer Bedrohungen in die Großbauten zurückgezogen hat und sich dort quasi eingenistet hat. Das ist explizit für unser Amphitheater literarisch belegt. Aber es gibt durchaus auch eine These, die besagt, dass der Domring, den wir heute nur in seiner mittelalterlichen Ausprägung fassen, vielleicht eine reduzierte Ummauerung der späteströmischen Zeit, also des 5. Jahrhunderts, bildet.
Und da ist auch generell die Frage, wie geht denn Trier aus dieser spätantiken Krisensituation ins Frühmittelalter über? Was passiert in dieser Zeit mit den dann vielleicht nur noch Resten der Stadtmauer?
Die Stadtmauer selbst hat offensichtlich ihre wehrtechnische Funktion verloren. Sie ist sicherlich mit der reduzierten Bürgerschaft nicht mehr wirkungsvoll besetzt, konnte nicht mehr wirkungsvoll besetzt werden. Und man hat sich auf die Verteidigung neuralgischer Punkte, eben ich erwähnte vorhin schon die Großbauten, beschränkt, um sich dort notdürftig Angriffen erwehren zu können. Wir wissen, dass Trier in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts noch eine Inselfunktion gehabt hat. Eine, ja, noch locker mit der römischen Zentrale in Ravenna verbundene Exklave römischer Herrschaft gewesen ist, die aber zum Teil eben auch autonom, weitgehend autonom agieren musste. Durch einen Brief eines Bischofs kennen wir einen Comes, also einen Fürsten, einen fränkischen Fürsten mit Namen Arbogast, der hier ja im Sinne Ravennas offensichtlich noch eine Lokalherrschaft aufrechterhalten konnte, die dann aber so spätestens nahe in den 480er, 490er Jahren dann endgültig in das Merowingische Reich unter Chlodwig dann eingegliedert wurde. Also damit kann man sagen, die römische Herrschaft endete dann de facto in den wahrscheinlich 480er Jahren nach Christus. Es hatte aber nicht die Folge, dass wir hier einen Bevölkerungsaustausch hatten. Es gab dann Zuwanderung germanischer Franken, die wir vor allem im Trierer Land fassen. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben eine kulturelle Kontinuität, gerade eben auch symbolisiert durch die frühchristlichen Bischöfe Triers. Wir haben eine Bischofsliste, die nahtlos Bischöfe überliefert von der spätrömischen Zeit bis heute. Wir haben also keine Brüche. Offensichtlich haben wir eine Weiterexistenz spätantikem Christentums und spätantiker Kultur in Triers bis weit ins Frühmittelalter.
Wo haben wir noch Überreste der Trierer Stadtmauer aus der Antike im heutigen Stadtbild? Vielleicht auch unsichtbare?
Wir haben direkt westlich der Porta Nigra im Erweiterungsbau des Stadtmuseums haben wir das sehr gut erhaltene Stadtmauerfundament dort, auf dessen Außenkante die mittelalterliche Stadtmauer aufsetzt. Man hat also im nördlichen und westlichen Teil des Stadtgebietes mit der Errichtung der mittelalterlichen Stadtmauer im 12. und 13. Jahrhundert dieses sehr, sehr, sehr starke Gussmauerfundament einfach als Fundierung für die sehr viel schmalere hochmittelalterliche Stadtmauer genutzt. Im Obertägig sichtbar sind Mauerabschnitte vor allem dann noch im heutigen Schießgraben, also an der Nordwestseite zur Mosel hin gerichtet. Langstraße, Schießgraben, wo wir auch vor Ort noch einen der etwa 50 Türme vor Ort im Aufgehenden noch erhalten haben, in Ansätzen zumindest. Der Lehnring ist ein Beispiel eben, der ja die nördlichen und östlichen Teile der mittelalterlichen Stadtmauer umzieht. Der ist auf den alten Stadtgräben errichtet worden, ne, sukzessive dann im Laufe des 18. Jahrhunderts. Der Verlauf der antiken Stadtmauer lässt sich vor allem noch neben den Alleenzügen dann vor allem an der Ostseite noch ganz gut fassen, durch den Verlauf der Bergstraße. Wenn Sie dort mal den Hügel auf Richtung Amphitheater gehen, werden Sie merken, dass diese Bergstraße einen leicht geneigten, gewölbten Verlauf aufweist, der also genau dem römischen Mauerring folgt. Im Süden markieren dann vor allem die Töpferstraße und die Straße am Kiewelsberg dann die Ausdehnung nach Süden.
Zum Abschluss noch gefragt, was sind für Sie beide die dringendsten Forschungsfragen, die Sie jetzt noch gerne zur Trierer Stadtmauer beantwortet hätten? Und wenn man Ihnen genug Zeit, genug Ressourcen zur Verfügung stellen würde und es auch egal wäre, was Sie dafür abreißen, wo würden Sie graben?
Ja, wir sind primär Denkmalpfleger. Wir möchten eigentlich gar nichts abreißen, um an andere archäologische Substanz zu kommen. In der Regel werden Grabungen ja anlassbezogen durchgeführt. Es gibt natürlich Bereiche, die besonders im Interesse der Forschung stehen. Ich würde jetzt für meinen Teil insbesondere die Frage der Lokalisierung des Brückentores in den Vordergrund stellen. Wohl wissend, dass wir dort in einem der verkehrlichen Hotspots Triers sind und entsprechend werden da Flächenuntersuchungen relativ illusorisch, ohne jetzt völlig so in das Stadtleben einzugreifen.
Aber in Trier West auf der anderen Seite der Römerbrücke wurde ja jetzt mit dem Neubau der Trierer Eisenbahnstrecke ja doch einiges gebaut. Gab es da wenigstens teilweise Möglichkeiten für Sie, notgrabungsmäßig unterwegs zu sein?
Ja, wir wurden natürlich beteiligt und haben die Arbeiten auch begleitet, aber die jetzigen Eingriffe dort griffen nicht in befundrelevante Schichten ein. Also für die Frage des Brückentores waren da jetzt keine weitergehenden Aufschlüsse zu erwarten. Auch die Anlage des Kreisels vor einigen Jahren bewegte sich in Schichten, die eben noch nicht auf römische Befundsubstanz hinabreichten.
Herr Mahler, schließen Sie sich dieser Idee mit der Grabung nach dem Brückentor an oder haben Sie vielleicht auch in der Nähe der Porta Nigra noch was, wo Sie unbedingt mal einen Blick in den Boden werfen wollen würden?
Wie Herr Hupe schon sagte, ist für uns gerade im städtischen Raum eigentlich der beste Schutz des noch Erhaltenen, dass dort nicht gegraben wird, weil das, was an Forschungsgrabung laufen könnte, was eben auch Zeit braucht, das ist meistens jetzt bei der praktischen Arbeit gar nicht leistbar. Deswegen würde ich mich da auch Herrn Hupe anschließen, dass man natürlich am ehesten vielleicht auch noch auf den Punkt setzen sollte der Vermittlung, dass man das, was bekannt ist, das, was zu sehen ist, auch noch stärker verbindet, also auch den Verlauf der Stadtmauer deutlicher macht. Also ich würde mir da wünschen, Sie haben angesprochen, wenn es entsprechende Mittel gäbe, dann eher darauf zu setzen, das Bekannte noch besser deutlich zu machen im Stadtraum und auch zu zeigen, wo verlief die Stadtmauer, wo verlief die mittelalterliche Stadtmauer, was sind die Stationen, wo waren die Tore. Und da lässt sich heute ja auch doch einiges schon machen, um das besser zu vermitteln.
Was bisher auch wenig erforscht werden konnte, ist die Frage der vorgelagerten Gräben vor der römischen Stadtmauer. Wir haben einige wenige Aufschlüsse an der Südseite, wo ein Doppelgrabensystem erfasst worden ist. Es ist nicht ganz klar, ob diese Gräben parallel existierten. Also das sind zum Teil sehr tiefe und auch sehr breite, bauförmige Gräben, die entsprechend als Annäherungshindernisse dienten. Ungeklärt ist bisher, ob diese Gräben wirklich auf allen Seiten umliefen. An der Moselseite dürfte eigentlich der Platz nicht ausgereicht haben. Aber durch die Überbauung dieser Bereiche ist es schwierig, in diesen Arealen größere Aufschlüsse für archäologische Untersuchungen zu tätigen. Da haben in der Regel in jüngerer Zeit eigentlich nur kleinräumige Untersuchungen in diesen Gräben, in diesen verfüllten Gräben machen können. Zuletzt an der Südostseite in Heiligkreuz in der Rotbachstraße. Also es scheint festzustehen, dass es einen inneren Graben gegeben hat, der schon mit der Stadtmauer errichtet worden ist. Ein sehr viel breiterer und tieferer äußerer Graben scheint erst im Rahmen, möglicherweise so in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts oder dann erst, als Trier dann reguläre Kaisermetropole gewesen ist. Das war natürlich nochmal eine Ertüchtigung des Befestigungssystems, was man eben nicht nur auf die eigentliche Stadtmauer reduzieren kann.
Also eine Ertüchtigung in schwierigeren Zeiten und für eine deutlich wichtig gewordenere Stadt.
Ja, so würde ich es sehen, ja.
Da die von Herrn Mahler gewünschten Sichtbarkeiten in der Trierer Stadt noch nicht komplett da sind, kann man sich denn auch im Rheinischen Landesmuseum etwas anschauen, was Aufschlüsse gibt über die antike Trierer Stadtmauer?
Im Rheinischen Landesmuseum selbst wäre natürlich auch die Möglichkeit, sich dieses schöne Modell, dieses große Stadtmodell anzuschauen, wo nochmal die Ausdehnung der Stadt auch deutlich wird, der Stadtmauer, auch die Anlage der Stadtmauer nochmal schön dargestellt ist, also mit ihrem Aufbau, den Toren, den Übergang über die Römerbrücke und den einzelnen Türmen in der Stadtmauer selbst.
Ja, und dann können wir ruhig, denke ich, auch etwas Werbung für die Kollegen im Stadtmuseum machen, weil dort im Untergeschoss eben des Erweiterungsbaus ist wirklich in situ, in Originallage, eben dieses 3,50 Meter breite Stadtmauerfundament noch sehr gut erhalten zu studieren und eben auch schön diese Gründungssituation der hochmittelalterlichen Stadtmauer des 12. 13. Jahrhunderts da drauf. Das ist wirklich, wirklich zum Anfassen. Und das Stadtmuseum hat ja derzeit auch eine Sonderausstellung erarbeitet zu den Stadtbefestigungen von römischer Zeit quasi bis ins 18. Jahrhundert und hat dort jetzt auch, sage ich mal, diese archäologische Konservierung didaktisch auch in Wert gesetzt. Also es ist ein lohnendes Ziel.